Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, gut und hallo zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder bald Lieblingspodcast zur Eintracht Frankfurt. So, ihr hört es schon, ich stammel hier ein bisschen rum, aber wir müssen leider heute auf Emanuel verzichten. Emanuel ist im Krankenhaus. Aktuelle Lage ist so, dass es ihm soweit wieder gut geht, aber die Folge kam dann doch ein bisschen zu früh. Er ist jetzt in der Aufbauphase und wird dann bald wieder teilnehmen. Also zur nächsten Folge, denke ich, ist er wieder da. David geht es ein bisschen besser. Der ist am Wochenende auf einem Junggesellenabschied in Neapel, also auch ganz spannend. So, was blieb mir dann übrig? Kurz vorher habe ich den Transfermarkt sondiert und habe ein bisschen geschaut und habe einen Neuzugang zu begrüßen. Also ich begrüße den Stefan. Hi, Stefan.
Hallo, Gute.
Ja, Stefan, ich erzähle vielleicht kurz, wir kennen uns über X, haben dann immer schon mal ein bisschen hin und her geschrieben. Ich war dann auch mal beim Space, den du zusammen mit Clarissa, glaube ich,
richtig,
veranstaltet hast. Und dadurch kam ich in Austausch und dann habe ich fand immer deine Tweets, wie man ja, also auf X ist manchmal echt schwierig, aber ich fand deine Tweets immer recht interessant und auch aufgeräumt.
Das freut mich.
Und dadurch kam meine Anfrage einfach, ob du doch mal Lust hast und dann sehen wir einfach mal, wie das heute bei uns läuft.
Oh, machen wir schon.
So, was ich spannend fand, wir haben ja dann ein längeres Vorgespräch auch geführt. Du bist gar nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Was hast du dazu zu erzählen?
Richtig, ich bin aufgewachsen in dem Gebiet von unserem letzten Gegner, in Raum Wolfsburg bin ich tatsächlich aufgewachsen. Deswegen war ich auch am letzten Wochenende in Wolfsburg im Stadion beim Spiel. Ich bin 31, ich kann auch noch ein bisschen kurz zu mir erzählen. Bin seit Kindesbeinen eigentlich Eintracht-Fan. Mein erstes Spiel der Eintracht habe ich damals im noch nicht fertigen, neu gebauten Waldstadion für die WM gesehen, beim 2:0 gegen Köln. Dieses, glaube ich, Saison 2003, 2004 damals noch. Also das war so mein allererstes Stadionerlebnis. Und ansonsten, wie gesagt, regelmäßig, wenn es irgendwie zeitlich hinhaut, in Wolfsburg, in Berlin schon gewesen, in Hamburg. Also viele, viele Auswärtsfahrten mitgemacht, Pokalfinals erlebt, die beiden 2017, 2018, also viel gesehen, viel erlebt, nicht nur vor dem Fernseher, sondern auch live im Stadion.
Sehr geil, hast du auch schon ein paar schöne oder erfolgreiche Sachen gesehen.
Auf jeden Fall.
Das ist sehr geil. Was mir noch einfiel, wie war das so in deinem Umfeld, in der Klasse und so, da warst du immer so ein bisschen wahrscheinlich alleinstehend mit deiner Fanbasis, oder?
Ja, genau. Also bei uns gab es halt entweder nur Wolfsburg oder gut, bei uns in der Region noch ein paar Fans von Braunschweig oder hier und da mal ein Hannover-Fan, FC Bayern-Fans, also wir hatten wirklich viel. Bis auf Eintracht Frankfurt, da habe ich dann so die Fahne versucht, so ein bisschen hochzuhalten. Ja, war nicht immer ganz schön, war nicht immer ganz angenehm, vor allem nicht der Abstieg 2011, der halt unnötigste Abstieg, nicht nur der Vereinsgeschichte, wahrscheinlich auch der Bundesliga-Historie. Ja, das war dann so gerade das Jahr, wo man dann so seinen Realschulabschluss gemacht hat und dann mitten in der Prüfungsphase. Ja, da kamen schon ein paar Sachen zusammen, das war nicht so ganz schön. Heute sieht es natürlich Gott sei Dank anders aus, heute ist es ganz genau andersrum. Heute steht der VfL kurz vorm Abstieg und wir sind ja ein bisschen weiter oben angesiedelt in der Tabelle. Also von daher war das früher nicht so ganz schön, aber heutzutage würde ich gerne nochmal zur Schule gehen, sag ich dir, wie es ist.
Das fühlen wahrscheinlich viele mit. Was ich auch spannend fände, wäre, wie ist das so? Gibt's da jetzt Häme von deiner Seite, sollte Wolfsburg absteigen? Oder also bist du da oft gepiesackt worden von deinem Umfeld oder so, wenn es dann mal schlecht lief bei der Eintracht, und ist das jetzt dann Genugtuung oder bist du da bist fast traurig, dass dein Standort dann, dass du dann zumindest dieses Auswärtsspiel nicht mehr siehst?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich sehe das immer so mit zwei Seiten. Ich sehe die Seite, wo ich denke, gut, wir waren damals 14, 15, 16. Das ist halt gerade so eine schwierige Phase in deinem Leben. Alles entwickelt sich, du entwickelst dich weiter. Und da fühlt man sich auch manchmal ein bisschen härter, ein bisschen cooler, jetzt um mal aus Sicht der VfL-Fans zu reden. Ich würde mich natürlich freuen, auf jeden Fall, wenn der VfL mal absteigt, weil ich glaube, da stehe ich nicht alleine damit der Meinung, dass der VfL sowohl vom Zuschaueraufkommen als auch jetzt, was das Spielerische betrifft, gerade in der Saison nichts in der Bundesliga zu suchen hat, dass denen vielleicht auch ein Neustart vielleicht ohne die vielen VW-Millionen vielleicht auch mal ganz gut tun würde. Aber wie gesagt, ich wäre nicht traurig, wenn der VfL aus der Bundesliga absteigt, und ich würde mich auch genauso freuen, wenn nächstes Jahr drei Mannschaften hochgehen oder zwei und der VfL ist nicht unter diesen Mannschaften. Aber das muss man da mal abwarten. Aber ich sag mal, ich sehe das von beiden Seiten und ich würde mich auch freuen, wenn der VfL dann dieses Jahr hoffentlich dann endlich mal absteigt.
Ja, also ich denke, das sehen viele Frankfurter genauso. Aber deswegen war meine Frage, ob das vielleicht bei dir ein bisschen anders ist, aus der, wie gesagt, aus dieser Thematik, aus der persönlichen Thematik.
Ja.
Ja. willst du was zum Spiel erzählen oder dein Live-Erlebnis vor Ort?
Ja, sehr gerne. Also wir hatten, also ich war mit meinem Vater da, wir saßen ungefähr auf Höhe der Mittellinie, hatten also ganz gute Sicht auf die beiden Tore in der ersten Halbzeit. Ja, schön warm, sonnig, ausverkaufter Auswärts-Fanblock. Ansonsten waren hier und da noch ein paar freie Plätze. Ich glaube, es waren rund 26.000 und ein paar zerquetschte Zuschauer, was ich gerade, und da nochmal zurückzukommen auf die Zuschauer, in so einer Phase, wo es wirklich um viel geht, dass der VfL das Stadion halt noch nicht voll kriegt. Da gab es im Voraus auch auf der Homepage so ein paar Probleme mit dem freien Vorverkauf. Das war aber auch schon gegen Bremen der Fall, dass dann der freie Vorverkauf kurzfristig zurückgenommen wurde und auf der Homepage halt dort sowas ja in der Art gestanden hat wie, ja, gegebenenfalls werden noch Karten in den freien Vorverkauf gehen. Ich habe mir also auch zwei Karten über einen guten Freund, der ist halt Fan vom VfL, der ist ja auch Mitglied. Der hat mir dann die beiden Karten besorgt und ja, wie gesagt, war richtig schön. Vor allem die erste Halbzeit, da fand ich uns richtig stark. Vor allem Jupp über die rechte Seite. Ich finde, das ist ein großer Gewinn. Rechts wie links, der bringt Geschwindigkeit mit, Skills, 1 gegen 1. Also der hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Zweite Halbzeit, ich hatte es mir schon so ein bisschen gedacht, dass wir mehr nach hinten gedrängt werden in die Verteidigung. Wolfsburg hat dann ein bisschen mehr nach vorne gemacht, hat ein bisschen höher geschoben. Hatte dann natürlich auch mehr Chancen mit ein bisschen Glück. Auf VfL-Seite geht es vielleicht noch Remis aus oder der VfL gewinnt das Spiel sogar noch, aber ich glaube auch, dass sich Michael etc. ganz besonders gesteigert hat in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit waren so zwei Situationen, die auch ganz gut mal nach hinten losgehen können und von daher war es, glaube ich, unterm Strich ein verdienter Sieg, am Ende ein bisschen glücklich, aber ich glaube, die Eintracht hat gut gekämpft, vor allem in der zweiten Halbzeit defensiv alles reingeworfen und ja, hätte vielleicht in der ersten Halbzeit auch noch ein drittes Tor auflegen müssen. Aber ich sag mal, unterm Strich, wenn die 3 Punkte stehen, ist egal. Hauptsache Sieg und das war ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis.
Ja, sehr cool. Ja, ich denke so, vielleicht wie in manchen erfolglosen Spielen, wo wir dann manchmal so, wo man gedacht hat, irgendwie ist das Glück nicht gerade auf unserer Seite, ist aktuell dann ein bisschen so andersrum. Ja, der Schuss vor den Heulund geht dann halt in den Pfosten rein und das sind halt jetzt, das sind dann manchmal die kleinen Unterschiede, dass du ein Spiel halt drehen kannst, ja. Ich glaube, Michael Zetterer hat dann abends dann nochmal nach oben gebetet, dass das alles funktioniert. Ich finde, er ist auch so ein bisschen symbolisch für unsere Mannschaft. Teilweise dann sehr gute Aktionen und dann immer wieder so Unkonzentriertheiten, wo man dann wirklich denkt, ja, was ist mit euch los? Ja, warum geben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit so aus der Hand? Das muss man sich halt dann fragen, ja. Auch wie gegen Köln dann auch schon, dass man dann da dann sich das die Butter noch vom Brot nehmen lässt. Und das ist dann halt einfach unverständlich. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft immer noch nicht so alles verstanden hat, was Riera von ihnen fordert. So kommt es mir teilweise vor. Andersrum, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass das 2-0, das ist halt ein Trainertor. Ja, das ist dann herausgespielt. Mal nicht einfach nur stumpf, halb hoch in 16er reingeflankt, sondern einfach mal was anderes probiert. Ja, das zeigt dann, da kann man dann schon Hoffnung haben, dass eine Weiterentwicklung stattfinden wird. Ja, hast du eine europäische Nacht oder europäische Woche gehabt die Woche, ja? Hast du viele Spiele unserer deutschen Teams gesehen?
Habe ich, ja. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf Riera, wenn wir dafür die Zeit haben, weil ich halt auch vieles gelesen und gesehen habe so in den letzten Wochen, gerade so was die Frankfurter Journalie betrifft, dass sie sich alle zu sehr auf Riera stürzen und schießen. Er hat natürlich durch seine Worte, die er in der allerersten PK gesagt hat, ich sorge dafür, wenn die Spieler sollen für mich vom Balkon springen und so weiter. Das sind natürlich Sätze, die sind sehr, sehr hochgegriffen. Er wollte wahrscheinlich die Mannschaft so ein bisschen schützen und hat gesagt, okay, wenn irgendwas ist, das wird auf mich projiziert. Aber ich finde, man hat gesehen jetzt in den letzten Spielen, dass es hier und da schon gewisse Sachen gibt, die auf jeden Fall besser laufen. Er hat die Defensive verstärkt. Also wir haben nach Dortmund und dem FC Bayern jetzt in den Riera-Spielen, seitdem er da ist, die drittwenigsten Gegentore bekommen. Das muss man halt dann mal so sehen. Und es braucht halt einfach Zeit, neue Spielzüge zu implementieren. Er hat auch noch nicht die Spieler, die er, glaube ich, für sein System braucht. Also ich glaube, man sollte ihm fairerweise das Sommertransferfenster geben und auch die Vorbereitung. Und ich glaube, wenn das mal vorbei ist, dann kann man ihn auch fair bewerten. Muss man ihn auch dann fair bewerten, weil jetzt, wie gesagt, den Kader hat er nicht selber zusammengestellt und das braucht, bis die Spieler das verstehen, Selbstbewusstsein haben. Du hast bei ganz vielen Spielern auch gesehen, dass da auch immer noch nicht so der Kopf befreit ist, dass sie auf einem guten Weg dahin sind, dass es auch immer mal wieder Phasen gibt, wo sie nicht so gut spielen, inkonstant. Ist auch ein ganz gutes Beispiel, da hat Koch gleich zu Spielbeginn einen sehr leichtfertigen Ball verloren, zum Beispiel gegen Wolfsburg. Also das sind so Kleinigkeiten, die nicht von heute auf morgen ja rausgehen aus den Spielern. Eine neue Spielidee zu implementieren, braucht halt einfach seine Zeit und die Zeit muss er einfach kriegen, fairerweise. Und ich fand die Berichterstattung gegenüber ihm teilweise nicht fair. Also egal, was man da so gelesen hat, egal von welcher Journalie, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu hart. Genau, das zu Riera. Dann, klar, habe ich diese Woche auf jeden Fall besonders Real geguckt gegen die Bayern. Auch ein sehr, sehr wildes Spiel, 4-3. Aber ist natürlich gut für den Koeffizient, du hast es ja zu Beginn schon mal gesagt, das ist viel näher zusammengerückt. Die Freiburger haben das auch sehr souverän gemacht, finde ich. Auch gewonnen bei Celta Vigo. Die Mainzer haben natürlich ein bisschen ja, reingeschissen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Das 4-0 bei Racing Straßburg aber auch verdient. Ich meine, die haben ja, ich weiß nicht, die Hälfte der Mannschaft von Straßburg sind ja gefühlt Leihspieler von Chelsea. Also die Liga hat schon dafür gesorgt, dass die frisch in dieses Spiel reingehen. Die Mainzer natürlich nicht, die mussten noch spielen zu Hause gegen Freiburg. Also ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Im Halbfinale Bayern gegen PSG ist so ein 50-50-Ding. Ich glaube, Freiburg hat es verhältnismäßig leichter, ihr Halbfinale zu spielen gegen Braga. Ja, und das wäre schön im Idealfall, wenn die Bayern und Freiburg ins Finale kommen würden. Und dann sähe es ja gar nicht so schlecht aus. Und die Eintracht muss natürlich erstmal selber dann ihren Job machen. Ne? Die muss selber ihre letzten Spiele gewinnen. Das sind auch ein paar Spiele dabei. Dortmund, VfB jetzt gegen Leipzig am Wochenende. 50-50-Spiele würde ich schon beinahe sagen. Dann hast du noch Auswärtsspiel bei Augsburg, da fährst du auch nicht so gerne hin. Also es wird noch spannend, die Eintracht hat es in der eigenen Hand und natürlich müssen wir auch ein bisschen hoffen, dass die deutschen Vereine jetzt international noch ihr dazu beitragen, um eventuell eine Chance zu haben aufs Finale 2027 bei uns zu Hause.
Darauf schielen ja auch alle und ich denke, das könnte halt die Saison, das könnte die Fans halt befrieden, ja. Das könnte halt, dadurch könnte es dann halt doch eine gute Saison werden, sollte das dann funktionieren. Ja, aber klar, wie du sagst, die letzten Spiele, das sind alles ja so 50-50-Spiele. Jeder will da, man wird schauen, die Hamburger sind vielleicht im Niemandsland dann am drittletzten Spieltag, aber dann kommt noch in Dortmund letzter Spieltag Stuttgart, wenn die Stuttgarter noch noch Punkte brauchen. Mhm. Das wird alles jetzt die Leipziger, zumal, gut, wir sehen zu Hause gegen Leipzig eigentlich immer nicht schlecht aus. Ja, aber natürlich muss man. Übrigens, ich glaube, Leipzig ist hat die beste Defensive, ist auch eine mit der besten Defensiven, ja. Also das, ob da jetzt viele Tore fallen, das werden wir sehen.
Ja, mal gucken, ich glaube, Leipzig hat irgendwie 36 Gegentore oder so, was in der Art habe ich irgendwie gesehen. Also die stehen auch gut. Die haben natürlich eine überragende Offensivqualität, muss man einfach sagen. Also mit Diomande und Nusa zwei echt Flügel, also feilschnelle Flügelspieler, dann vorne Romulu, der ist so ein Stürmertyp, der Eintracht vielleicht noch fehlt, vielleicht durch Kalimu Endo, der spielt ja aber jetzt mehr auf dem Flügel, aber wenn du so jemanden vorne drin hast, der auch einfach mal einen Ball hält, der wartet, bis die Spieler nachrücken. Also es ist schon vorne, was rumläuft bei Leipzig, nicht schlecht. Dazu kommt halt noch, dass sie mit Brajan Gruda halt jemanden haben, der halt auch einen super linken Fuß hat, auch gut im 1 gegen 1 ist, der jetzt nicht so viel gespielt hat bei Brighton & Hove, der jetzt bei Leipzig, glaube ich, zusehen möchte, dass er wieder in Form kommt. Bakayoko, auch ein falsch schneller Flügelspieler. Also da wird schon viel Arbeit auf uns zukommen, aber möglich ist alles, ne?
Ja, da ist schon sehr viel Qualität im Kader. Ich bin persönlich sehr zufrieden, dass Willi Orban nicht spielt, weil er gefühlt gegen uns immer ein starkes Spiel macht und auch sich da zerreißt. Luke Bar fällt aus, gell, Schlager fällt aus, aber ja, trotzdem haben die noch nicht nur eine sehr krasse erste Elf, sondern auch die Bank ist dann auch noch stark, also einen ganz starken Kader, ja. Das wird dann ein spannendes Spiel. So, ich denke, wir können zu unserer Aufstellung kommen. Was würdest du genauso antreten wie gegen Wolfsburg?
Ich würde tatsächlich die Mannschaft ja unverändert lassen. Ich weiß nicht, ob man bei Leipzig, weil die natürlich offensiv noch mal stärker sind als Wolfsburg, ob man auf eine Fünfer-Formation geht, aber ich würde ansonsten auch im Tor klar etc. Dann würde ich auch mit Koch zentral, rechts Amenda, links Theat spielen. Dann hast du quasi so einen linken Schienenspieler mit Brown. Rechte Seite würde dann wahrscheinlich wieder Jupp. Also für mich würde Jupp starten. Dann hast du mit Højlund, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der für mich der beste Spieler war gegen Wolfsburg, den darfst du jetzt eigentlich nicht rausnehmen. Larsson dann so ein bisschen versuchen, so ein bisschen defensiver. Es sind ja beides keine Sechser. Dann würde ich auch tatsächlich Kalimueno weiterhin vorne lassen, ob man mit zwei Stürmern in der Spitze spielt oder ob er dann wieder über den Flügel kommt. Das hat er auch gegen Wolfsburg ganz gut gemacht. Vorne würde ich ja tatsächlich Burkhardt wieder reinsetzen. Und dahinter ist halt die Frage, macht man es wieder mit Chaibi, der das auch nicht schlecht gemacht hat. Der hat ja mit das 1-0 und das 2-0 vorbereitet. Oder ob man Can Usun, ist ja auch so ein leidiges Thema, ob man ihm mal eine Chance gibt von Beginn an. Also ich würde nicht viel verändern, weil die Mannschaft braucht jetzt gerade im Saisonendspurt, finde ich, auch so eine Art konstant, also dass möglichst immer dieselbe Mannschaft spielt. Wir haben natürlich da noch, also wir können natürlich auch noch gut nachlegen. Ne? Wir haben mit Knauf jemanden, der dann auch nochmal laufen kann. Wir haben mit Yunus Ebnu Talib nochmal jemanden, der auch vorne mal einen Ball festmachen kann. Und dann, je nachdem, wer zuerst spielt, Chaibi oder Can Usun, die sind dann auch nochmal was fürs Kreative. Also wir könnten auch noch nachlegen, gar keine Frage. Aber ich würde erstmal mit denen, die in Wolfsburg gestartet sind, würde ich auch wieder starten gegen Leipzig.
Okay, also ich gehe fast mit. Ich würde ein bisschen diese Fünferkette macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Ja, mit Brown auf der Schiene kann ich gut leben, ja. Mit Jupp auf der Schiene, da werden dann, also wir haben dann mehr oder weniger haben wir zwei Spieler, die sehr viel Raum schaffen für die gegnerische Mannschaft und auch viele Mannschaften das ja auch schon dann ausgenutzt haben bei Brown, wenn er dann in die Mitte zieht. Ich würde dann fast eher auf so klassische eine klassische Fünferkette gehen und hätte dann gern Knauf im Team. Natürlich nimmt man, wen man dann dafür rausnimmt, ist halt aber die andere Frage, ja. Ayamoni gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen, da kommt immer dieses unbekümmerte, vielleicht kann man ihn auch reinschmeißen. Und genauso auch bei Chaibi. Chaibi ist für mich ein guter, also das ist jetzt vielleicht zu Lasten von ihm, aber er ist ein guter Einwechselspieler. Also wenn er kommt, dann bewegt er nochmal was. Bei Can Usun habe ich nicht das Gefühl, ja, dass er ist dann eher demotiviert, wenn er nicht von Anfang an dabei ist. Deswegen weiß ich nicht, ob man, aber dann wird es halt auch schwierig, Ayamoni spielen zu lassen und Knauf. Ja, dazu kommt Doan zurück.
Ja, den würde ich jetzt auch eher nicht spielen lassen, wobei da habe ich heute, also ich habe vorhin die Pressekonferenz gehört, der wird ja Vater, also eventuell ist er dabei, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie sich das da entwickelt, aber ich würde zum Beispiel Doan, würde ich nicht spielen lassen, weil, wie gesagt, es ist ein super Spieler, ich habe einfach das Gefühl, dass es bei uns nicht sein sollte, der hat beim SC Freiburg so gut gespielt, aber bei uns spielt er halt nicht auf seiner Stammposition, das muss man halt auch sagen, in Freiburg hat er ja mehr auf dem rechten Flügel gespielt, jetzt spielt er bei uns eher so eine zurückgezogene 10, 8, lässt sich auch immer wieder viel nach hinten fallen und er hat ja auch gesagt, habe ich letztens gelesen, ihm braucht der Kopf eine neue Position, er weiß überhaupt nicht, wie er diese Position füllen soll oder wie er das fühlen soll, weil er das vorher nie gespielt hat und er ist auch nicht so ganz zufrieden, wie es halt momentan läuft. Ich verstehe ihn, aber ich würde jetzt Doan, sofern er fit ist oder beziehungsweise mit dabei ist, im Kader würde ich ihn auch nicht von Beginn anstellen. Also da haben es besonders Jupp halt verdient oder wenn dann halt der halt einfach über seine Geschwindigkeit kommt, dass du halt nochmal brauchst in so einem Spiel. Also wir werden, glaube ich, viel auf Konter, habe ich das Gefühl, versuchen zu spielen und da ist ein Doan halt der falsche Spieler.
Ja, da gehe ich mit. Ich bin halt ein bisschen überrascht. Ich würde behaupten, ob du jetzt rechtes Mittelfeld spielst oder rechte Schiene, sollte jetzt nicht sein Nachteil sein. Also er kann ja, man hat dann ähnliche Spielanlagen, finde ich, als rechter Mittelfeldspieler wie als Schienenspieler. Dadurch, dass du die Absicherung hast durch den Innenverteidiger dahinter. Deswegen komme ich da nicht so klar damit, warum Doan so gar nicht reinfindet. Dann hat man es, das hat er ja auch am Anfang dann bei uns dann mal gespielt. Ich fand, dass auf der Schiene musste der dann sehr viel Defensivarbeiten verrichten, weil dann Christensen oft ihn teilweise überlaufen hat und ja, er in der Heatmap auch teilweise dann vor Doan stand am Schluss des Spiels. Und dann hat man jetzt versucht, Doan dann ein bisschen weiter vorne einzusetzen. Das hat ihm dann aber auch nicht so ganz gepasst. Ich denke mal, weil er dann zu sehr schnell einen auf dem Fuß hat, oder? Ja, und weil er mehr Richtungen quasi abdecken muss, ja, wenn er dann weiter in der Offensive spielt. Aber mich überrascht hat, hast du Doan abgeschrieben quasi für uns als Eintracht Frankfurt?
Oh, ja, das ist halt auch eine gute Frage. Also zum Thema Schienenspieler, wir haben es ja bei Kostic jahrelang gesehen, der war für mich so der perfekte Schienenspieler. Den hast du auch nur in so einer Dreier- oder beziehungsweise Fünferkette gesehen. Ich hatte den zum Beispiel in einem 4-2-3-1 überhaupt nicht gesehen oder in einem 4-4-2, weil der wirklich auch gesprintet ist. Der war vorne, der ist zurückgelaufen. Das ist halt einfach seine Position. Bei Doan wie gesagt, um nochmal auf seine Freiburger Zeit zurückzukommen, da hat er wirklich vorne gespielt. Er war auf dem rechten Flügel zu Hause, hat natürlich auch mit nach hinten arbeiten müssen. Aber bei uns, was er da gespielt hat, phasenweise als Rechtsverteidiger oder halt auch als Linksverteidiger, wo er mit hinten aushelfen muss, das ist halt nicht seine Position und nicht sein Spielstil. Also ich glaube, wenn du ihn auf der richtigen Position einsetzen würdest, dann könnte es sein, ist jetzt viel Konjunktiv, dass er wieder zur alter Stärke zurückfindet. Wir haben natürlich auch viel Geld dafür bezahlt im Sommer letzten Jahr. Also es wäre aus seiner Sicht und aus Sicht der Eintracht schade, weil da geht auch viel Qualität verloren. Ich würde ihn jetzt noch nicht komplett abschreiben, aber er muss natürlich oder man muss halt sehen, ob es noch Sinn macht, über den Sommer hinaus mit ihm zusammenzuarbeiten. Was hat der Trainer vor? Was möchte er für Systeme spielen? Was braucht er für Spielertypen? Und ist Doan da einer dieser Spielertypen, die Riera braucht? Wenn ja, dann soll er sich reinhauen in der Vorbereitung und um seinen Stammplatz fighten. Ja, und wenn nicht, dann muss man halt sich leider trennen und sagen, okay, es hat halt nicht sollen sein, weil dass Doan gut Fußball spielen kann, das ist ganz klar. Ich glaube, das streitet auch niemand ab, aber er zeigt es leider zurzeit nicht bei uns. Ich meine, er ist ja gut gestartet. Er hat ja zu Beginn der Saison in Hoffenheim ein schönes Tor gemacht, hat halt da auch auf seiner Position gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, die Saison verläuft so ein bisschen in einem, ja, hoch und runter. Also so ist das bei ihm auch. Er hat jetzt leider eine schlechte Phase, schon seit vielen, vielen Monaten. Ich glaube, den letzten Scorer, den er gehabt hat, war in Stuttgart beim 3-2, als wir da verloren haben, habe ich gelesen. Das ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr gefühlt her. Also ich würde es mir wünschen, dass er die Kurve kriegt. Und wenn nicht, dann muss man, glaube ich, im Sommer sich zusammensetzen und sagen, okay, es hat halt nicht sollen sein. Wir setzen auf andere Spielertypen und dann muss man ihn halt für, ja, weiß ich nicht, wie viel man noch kriegt, 10 Millionen, 15 Millionen. Kann ich ganz schwer sagen, verkaufen.
Ja. Ich bin halt immer, mir ist das irgendwie trotzdem immer zu einfach, ja. Nur, also ist sein Spiel so viel anders, nur weil er jetzt weil er nicht mit einer Viererkette hinter sich spielt. Wenn er in der Fünferkette spielt, hat er im Endeffekt ja auch die Absicherung.
Ja, gut, aber in der Fünferkette, da wäre er vermutlich jetzt nicht der rechte Schienenspieler, aber ich sag mal so, du hast ja als Schienenspieler, wenn du mit einer Dreierformation spielst, damit fünf im Mittelfeld, wobei rechts außen und links außen dann immer wieder mit nach hinten kommen, die müssen ja mit nach hinten arbeiten. Ich meine, du kannst ja nicht von den Verteidigern verlangen, dass sie das jetzt irgendwie zu dritt hinkriegen. Da muss auch das gesamte Team mit nach hinten arbeiten, aber das ist halt was anderes, als wenn du in einer Viererkette spielst. Da hast du ja einen Rechtsverteidiger, einen Linksverteidiger, der mit hochschiebt und davor hast du ja dann einen rechten Mittelfeldspieler, einen linken Mittelfeldspieler, die natürlich auch mit nach hinten arbeiten müssen, aber vielleicht nicht so weit wie in einer Dreierkette oder respektive Fünferkette, finde ich jetzt persönlich. Also ich sehe das so, dass er vielleicht in der Viererformation besser spielen würde oder da seine Qualitäten besser zum Trage kommen als in der Fünferkette oder Dreierkette jetzt als Schienenspieler zum Beispiel. Also ich sehe ihn nicht als Schienenspieler, auf keinen Fall.
Nee, das ist ja auch nicht. Aber aktuell spielt er ja quasi dann diesen offensiven Part und ja, klar, du hast vielleicht recht. Man hatte dann im Mittelfeld beim 4-4-2 noch einen nebendran. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach in der schlechten Phase. So kommt es mir ja fast vor. Wie auch das ganze Team einfach nicht gefestigt ist und dann fällt es mir sehr ins Auge, wenn einzelne Leute nicht funktionieren, ja.
Richtig.
Was machen wir damit? Hast du einen Tipp für das Spiel?
Also ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, ganz klar. Leipzig ist immer schwer. Wobei zu Hause, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Klar, die Leipziger, die sind jetzt auch in einer entscheidenden Phase. Die wollen auch die Champions League festigen. Die haben jetzt 4 Punkte vor Leverkusen. Dann Hoffenheim auch nur 5 Punkte dahinter. Die haben auch noch ein paar Hammerspiele. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass beide auf Sieg spielen. Ich glaube nicht, dass das 0-0 wird. Ich glaube, wir werden schon das ein oder andere Tor sehen. Ich würde mir natürlich einen Heimsieg wünschen, auch wenn es schwerer wird, glaube ich, gegen Wolfsburg sich Chancen daraus zu spielen, aber ich würde jetzt einfach mal ein knappes 2-1 sagen für die Eintracht, aufgrund, wie gesagt, dass wir ein Heimspiel haben. Samstagabend sind vielleicht auch nochmal Spieler mehr motiviert, denn sie wissen, es wird weltweit übertragen und so weiter und so fort. Und ja, halt auch einfach diese Motivation zu haben, Jungs, wir müssen jetzt diesen Platz 7 verteidigen, weil wir haben wirklich realistische Chancen, nächstes Jahr in der Europa League zu spielen und dazu müssen wir unsere Hausaufgaben halt machen und da musst du halt auch so einen Gegner wie Leipzig schlagen oder halt auch notfalls in Dortmund gewinnen oder den VfB zu Hause am letzten Spieltag schlagen. Also so würde ich rangehen. Wie gesagt, ein knapper Heimsieg aus meiner Sicht. Ja, mit einem Punkt würde ich mich auch vor dem Spiel zufrieden geben, je nachdem, wie das Spiel halt verläuft. Aber Heimsieg wäre schon ganz schön, glaube ich.
Okay. Ja, ich schaue gerade. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass der Spieltag, weil wir das Samstagabendspiel haben, dass der Spieltag uns vielleicht so ein bisschen die Vorlage geben würde, dass der Druck nicht ganz so hoch ist, dass vielleicht Leverkusen keine Punkte holt gegen Augsburg oder so. Aber ich sehe jetzt, Freiburg spielt halt gegen Heidenheim. Mhm. Wobei Heidenheim muss man echt den Hut ziehen. Die haben sich auch auf keinen Fall aufgegeben. Die kämpfen bis zum letzten Spieltag. Also ich will damit sagen, wenn Freiburg ist vielleicht aber geschädigt durch den Europacup, aber vielleicht haben sie auch Flüge. Ja, also das heißt, wenn Freiburg gewinnt, dann ist der Druck wieder hoch bei uns. Ja. Und,
richtig.
Ob das Spiel jetzt einfacher macht für uns, das weiß ich nicht. Die Mannschaft scheint nicht so gefestigt zu sein, wie wir uns das wünschen. Immer noch nicht. Trotz Trainerwechsel, trotz allen. Also mein Tipp wäre jetzt ein 1-1, muss ich sagen. So sehr ich mir einen Sieg wünschen würde. Und auch, ich glaube, das Stadion Samstagabend, Flutlicht, das ist halt, das schon kann schon geil werden. Da werden die Leipziger sich schon wundern. Aber ja, ich glaube, mehr als ein 1-1 kommen wir nicht drüber hinaus.
Sie sollten dazu sehen, dass sie zumindest jetzt die Heimspiele, die sie noch haben. Also wie gesagt, gegen Hamburg sollte schon Sieg her. Am letzten Spieltag weiß man nie, je nachdem, wenn es für den VfB auch noch um was geht. Vielleicht stehen die ja dann im Pokalfinale. Weiß man ja auch nicht. Und die wollen sich dahingehend entweder ein bisschen schonen oder machen ein bisschen langsamer, will ich auch nicht sagen. Also mit Voraussicht aufs Pokalfinale. Dann gut, hast du halt in Dortmund noch ein Spiel. Wer weiß, wenn es für die Dortmunder da auch um nichts mehr geht. Vielleicht machen die auch ein bisschen entspannter. Aber das kann man ja vorher nie wissen. Also ich glaube, es wird bis zum Schluss spannend, gerade was den 7. Platz betrifft. Ich glaube, Platz 6, das machen Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig und der VfB unter sich aus. Ich glaube, da werden wir nichts mehr mitzureden haben, aber Platz 7 muss halt jetzt das Ziel sein, so gut wie es geht. Und wenn man dann am 34. Spieltag sagen kann, okay, wir haben es versucht, es hat halt nicht funktioniert aus dem und dem Gründen, dann ist es halt so, dann spielt man vielleicht nur, in Anführungszeichen, Sieg oder vielleicht auch gar nicht international, was halt auch total schade wäre, aber gut, dann ist es halt so, dann müsste man damit auch irgendwie arbeiten. Und deswegen, also ich glaube, mit einem Sieg gegen Leipzig vorzulegen, dann sind die Freiburger ein bisschen mehr unter Druck.
Ja, die Freiburger spielen vorher, also die spielen 15.
Ne, die spielen aber Sonntag.
Ach stimmt, Entschuldigung.
Stimmt.
Genau, und wer weiß. Dann ist meine Idee komplett über den Haufen. Stimmt. Ich war irgendwie bei Sonntag, weil ich weiß auch nicht warum. Stimmt, wir haben. Ah, okay. Und die, ja, dann ist es eigentlich anders dann. Dann könnten wir Glück haben und der Druck, dass der gar nicht bei uns ist.
Eventuell, je nachdem. Und Heidenheim, wenn die halt eventuell, so ist ja der Wunschgedanke, wenn Heidenheim jetzt vielleicht nochmal eine Serie startet, wenn die auch in Freiburg gewinnen sollten, dann haben die halt auch nur noch bei entsprechenden Ergebnissen 3 Punkte Rückstand auf den 16. Platz. Also dann wären die halt nochmal mit dabei im Kampf. Aber das ist halt sehr schwer. Also wenn Heidenheim in Freiburg gewinnt und dann sich dadurch nochmal in eine gute Position bringt und uns damit vielleicht hilft, wenn wir am Vortag verlieren sollten oder halt nur Remis spielen. Also wie gesagt, das wird sehr, sehr spannend. Das wird echt sehr, sehr eng bis zum Schluss.
Also was interessant ist, die Freiburger haben fast die gleichen Gegner, wie wir zum Schluss sind. Also jetzt dieser Spieltag, wie du schon sagst, wird sehr interessant, sollte der positiv für uns ausgehen. Danach haben wir auch den VfB in Dortmund, dann kommt das Prager Spiel, das Halbfinale, dann kommt gegen Wolfsburg, dann wieder das Prager Spiel. Dann haben sie noch den HSV und am letzten Spieltag Leipzig. Also ähnliche Gegner. Also eigentlich kann man dann am Ende auch sagen, wir haben es einfach selbst in der Hand. Und
richtig.
Auch fast einen direkten Vergleich. Plus Freiburg hat halt die Dreifachbelastung.
Richtig, ja, stimmt. Die sind auch noch
die Dreifachbelastung. Ja. Das ist das, was wir auf der Abendseite haben, ja. Ja, am Ende ist so, ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und zumindest diesen 7. Platz retten. Und dann sehen wir weiter, was international passiert und ich dann wieder den Bayern die Daumen drücken muss.
Im schlimmsten Fall muss man sogar dem FC Bayern die Daumen drücken, dass wir dann auf Platz 7 kommen oder dort bleiben. Sollten wir denn 7. werden am Ende.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde nochmal ganz liebe Grüße an Emanuel schicken. Schreibt gerne mal Grüße an Emanuel in die Kommentare. Alles Gute, Emanuel. Und David, noch viel Spaß in Neapel. Dir wünsche ich einen schönen Spiel, Stefan, und hat Spaß gemacht mit dir.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Also auch nochmal viel Spaß auf dem Junggesellenabschied in Neapel. Gute Besserung an Emanuel, dass er bald wieder auf die Beine kommt, dass er auch wieder hier mit dabei sein darf. Und ja, es hat mich sehr, sehr gefreut und sehr gerne wieder.
Ja, sehr gut. Gut, macht's gut.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. Ekstase im Waldstadion. Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.